Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Anschreiben, Lebenslauf mit schickem Foto und natürlich das Arbeitszeugnis. All das sollte in der Bewerbungsmappe liegen, damit es klappt mit dem neuen Job. Die Formulierungen im Zeugnis sind für Laien aber oft kaum zu verstehen. Wir versuchen, die Zeugniscodes zu entschlüsseln, und zwar mit einer neuen App. Und wie in Deutschland auch, fehlen in Kenia die Fachkräfte. Wie das Handwerk die Schulabgänger dort für eine Ausbildung begeistert, schauen wir uns in unserer Reportage genauer an. Ich bin Stefanie Gebert. Schönen guten Tag. Wer seinen Job wechselt oder ein Unternehmen verlässt, hat das Recht auf ein Arbeitszeugnis. Darin werden Leistungen, Dauer und Art der Beschäftigung vermerkt, genauso wie das Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen. Personalern dient solch ein Zeugnis neben dem Lebenslauf als Hinweis, wer für einen Job geeignet ist und wer nicht. Und damit kann dieses Dokument einerseits Türöffner sein, andererseits aber natürlich auch Stolperstein auf dem Karriereweg. Denn hinter vermeintlichem Lob und wohlklingenden Formulierungen verbirgt sich oft Kritik oder sogar eine schlechte Bewertung. Um genau das schneller zu verstehen, gibt es jetzt eine App, die beim Übersetzen der Zeugnissprache hilft.
Zeugnisprüfung, Datei importieren.
Thies Eggers war zuletzt Projektmanager bei einer Berliner Softwarefirma. Beim Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber hat er sich von seinem alten Chef ein Arbeitszeugnis unterschreiben lassen.
Ich habe das zum Glück als PDF.
Um mal zu sehen, was diese ganzen Floskeln wirklich bedeuten, lädt er sein Arbeitszeugnis hoch zur Zeugnisprüfung bei zeugnisfairness.de.
Aha. Arbeitsbereitschaft. Er zeigt eine hohe Eigeninitiative und identifiziert sich immer voll mit seinen Aufgaben sowie dem Unternehmen.
Der Zeugnisdecoder analysiert den Text des Zeugnisses, gibt dann Hinweise, was man besser machen könnte und verrät, welcher Schulnote dieser Satz im Zeugnis entspricht.
2 bis 3. Naja. Aber man muss ja sagen, das ist mit den Noten auch inflationär. Also wenn alle immer eine 1 haben, ist ja auch doof, ne?
Das grundsätzliche Problem ist, dass Arbeitnehmer, die ihr Zeugnis bekommen, das nicht wirklich verstehen können.
Sagt Klaus Schiller, nach eigenen Angaben langjähriger Personalberater und einer der beiden Köpfe hinter zeugnisfairness.de. Zeugnistexte seien verschlüsselt, sagt er, und für Laien oft nicht verständlich.
Zum Beispiel, die ihm gemäßen Aufgaben bearbeitete er mit ausreichender Zielstrebigkeit. Das bedeutet, die ihm gemäßen, das ist eine Einschränkung oder man nennt das auch Einschränkungstechnik, nur die Aufgaben, die ihm gefallen haben, hat er mit der nötigen Zielstrebigkeit ausgeführt.
Das größte Problem aber sei für Arbeitnehmer oft, dass Dinge gar nicht im Zeugnis auftauchen.
Denn wenn etwas Wichtiges fehlt, kann es sein, dass der Arbeitgeber meint, leider hat er diese erwartete Leistung nicht erbracht.
Auf solche Leerstellen kann der Zeugnisdecoder hinweisen, wenn er den Beruf kennt.
Bitte wählen Sie die Berufsgruppe aus.
So kann die Software messen, welche Eigenschaften und Fähigkeiten im Zeugnis unbedingt erwähnt werden sollten.
Unvollständig. Es fehlen Angaben zu Engagement, Einsatzbereitschaft.
Es gibt viele Dienste, die versprechen, Arbeitszeugnisse zu entschlüsseln. Viele davon gleichen jedoch nur Textbausteine mit Datenbanken ab und seien daher ungenau, sagt Klaus Schiller. Seine Software nutze maschinelles Lernen und 9 von 10 Analysen seien richtig, wenn die Zeugnisse denn in dieser Formelsprache geschrieben sind. Personenbezogene Daten würden sofort wieder gelöscht, verspricht Schiller. Geld verdienen will er, indem er anbietet, analysierte Zeugnisse zu verbessern.
Ich halte es ganz ehrlich für etwas überschätzt.
Thies Eggers, der Berliner Projektmanager, sagt, viele würden sich ihre Arbeitszeugnisse selber schreiben und diese dann dem Chef zur Unterschrift vorlegen. So habe er das bei seinem Zeugnis auch gemacht.
Ich habe mir das mal zusammengebaut und habe dann auf den Text geschaut und habe geschaut, dass der Text einigermaßen okay klingt.
Das Zeugnis sollte schon irgendwie realistisch klingen, aber auch nicht zu dick auftragen. Nichts mit stets außerordentlich zufrieden und so. Aber wenn der Zeugnisdecoder diesen bescheidenen Text von Thies Eggers in Schulnoten jetzt übersetzt, dann klingt das so.
Arbeitsweise, Arbeitsstil 2 bis 3. Arbeitserfolg, Arbeitsergebnisse 2 bis 3. Führungsleistung 2 bis 3. Aber jetzt kommt's. Leistungszusammenfassung, Gesamtnote 1.
Zum Schluss hat Thies Eggers also dann doch nochmal für sich getrommelt. Zitat, Herr Dr. Eggers hat unsere sehr hohen Erwartungen stets in allerbester Weise erfüllt und teilweise sogar übertroffen. Zitat Ende. So wird aus 2 bis 3 und 2 bis 3 und 2 bis 3 dann doch noch eine 1. Der Zeugnisdecoder hätte Thies Eggers also zu etwas mehr Konsistenz ermahnen können und kann also auch bescheidenen Arbeitnehmern helfen, die ihr Zeugnis selber entwerfen.
Per App das Arbeitszeugnis besser verstehen. Philipp Banse hat sich das für Campus und Karriere genauer angeschaut. Und zu den Zeugnissen hat schon vor mehr als 50 Jahren der Bundesgerichtshof ein Urteil gefällt. Seitdem ist es Usus, ein Arbeitgeber darf sich im Zeugnis nur mit Wohlwollen über seinen Arbeitnehmer äußern. Das trägt allerdings bis heute seltsame Blüten. Die meisten Zeugnisse strotzen nur so vor Superlativen. Und wenn gute oder sogar sehr gute Beurteilungen inflationär behandelt werden, was sind sie dann noch wert? Bernd Slakhuis ist Karrierecoach. Ich grüße Sie.
Guten Tag, hallo.
Wenn es in den Arbeitszeugnissen tatsächlich jede Menge Lobhudeleien gibt, woran können sich Arbeitgeber oder Personaler dann noch orientieren?
Also es gibt so kleine Unterschiede, die man sehen kann zwischen Arbeitszeugnissen in der Formulierung. Ich bin allerdings grundsätzlich der Meinung, dass es um Klarheit in der Bewerbung geht und in Arbeitszeugnissen ja sehr viel auch zwischen den Zeilen versteckt steht und das eben alles andere als Klarheit auch bedeutet.
Liegt es denn tatsächlich an dem Urteil, dem erwähnten des BGH, dass es so viel Positives zu lesen gibt in Zeugnissen und dass ich das auch einklagen kann, oder an einem gesellschaftlichen Wandel? Denn wir berichten hier bei Campus und Karriere auch immer mal wieder von den vielen Einser-Abis, die es inzwischen gibt.
Also aus meiner Erfahrung liegt sicherlich auch an dem Urteil, dass einfach Zeugnisse wohlwollend geschrieben sein müssen. Ich sehe es in den Coachings, dass ganz viele Zeugnisse auch von meinen Klienten selbst geschrieben werden sollen. Also die einfach ganz klar von ihren Chefs, von Personalabteilungen, oft sind das auch kleine Mittelständler, die einfach nicht jeden Tag auch Zeugnisse schreiben, die Verantwortung auf ihre ausscheidenden Mitarbeiter übertragen, das vielleicht sogar als große Chance verkaufen und sagen, hier, liebe Frau Meier, schreiben Sie doch mal Ihr Zeugnis selbst und reichen es hinterher ein. Und gerade dann hat so ein Zeugnis natürlich eigentlich überhaupt keine Aussagekraft mehr.
Sie haben gerade erzählt von denjenigen, die das selbst machen müssen, aber auch von Chefs, die gar nicht so genau wissen, was sie da tun. Wie gut sind denn Ihrer Erfahrung nach Vorgesetzte geschult darin, Zeugnisse auszustellen?
Gerade Vorgesetzte sind oft relativ wenig gut geschult darin oder in dieser Zeugnissprache sehr, sehr firm. Also gerade wenn es wirklich auch die Fachvorgesetzten sind, die das Zeugnis schreiben sollen, wenn es vielleicht nicht die große Personalabteilung gibt im Unternehmen, dann wissen einfach viele Chefs auch die kleinen Unterschiede nicht, wie zum Beispiel jetzt genau die Differenz zwischen einem sehr gut als Note oder einem gut in einem Zeugnis abbildbar ist. Also ich lese sehr viel Zeugnisse, da steht auch noch drin, der Mitarbeiter XY hat seine Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt. Ich kann mich an eine Diskussion erinnern, dass es auch dieses vollste Zufriedenheit gar nicht mehr gibt, weil voller als voll gibt es ja eigentlich gar nicht. Und das ist für mich immer so ein typisches Beispiel der Absurdität eigentlich dieser Zeugnissprache. Vollste Zufriedenheit, stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Was heißt es am Ende? Und deswegen bin ich der Meinung, dass Arbeitgeber auch gar nicht so sehr jetzt Zeugnisse analysieren sollten als neuer Arbeitgeber, sondern sich wieder mit dem Menschen als Bewerber auseinandersetzen sollten und da ins Gespräch gehen sollten.
Mhm. Dennoch würde mich interessieren, wie wirken sich denn diese Beschreibungen, wie sie in Deutschland Usus sind, wie Sie sie auch gerade zitiert haben, aus, wenn ich mich im Ausland bewerbe?
Ich sehe, dass Zeugnisse oder noch stärker auch Referenzen sogar von Arbeitgebern in ausländischen Bewerbungen eine andere Rolle spielen, als sie es in deutschen Bewerbungen tun. Meine Wahrnehmung ist die, dass Arbeitszeugnisse, insbesondere auch Referenzen, eigentlich in Deutschland irgendwo unter ferner Liefen laufen, also vielleicht sogar mehr unter dem Sinne von irgendwas ist vollständig als Bewerbungsunterlage. Ich sehe aber gerade so im amerikanischen, angelsächsischen Raum, dass da Zeugnisse nochmal eine ganz andere Bedeutung haben. Und aus dem Gesichtspunkt sind natürlich Arbeitszeugnisse auch in Deutschland oder von deutschen Arbeitnehmern wichtig, wenn sie sich im Ausland bewerben, um die da entsprechend ihrer Bewerbung beizulegen.
Sie besprechen gerade das angelsächsische Prinzip an. Da ist es oft so, dass es eine reine Tätigkeitsbeschreibung ist. Das heißt, der neue Arbeitgeber weiß, was sein möglicher zukünftiger Arbeitnehmer alles geleistet hat, was sein Tätigkeitsfeld war, mehr aber auch nicht. Ist das eine Variante, die Sie sich vorstellen können, wie man es reformieren könnte, wenn das Zeugnis, wie es jetzt existiert, keine echte Informationsquelle mehr ist?
Ich finde die Variante sehr gut, ja. Ich finde die Variante auch für Deutschland sehr gut, um einfach wieder so dieses ganze Weichgespülte und zwischen den Zeilen Geschriebene einfach aus dem Arbeitszeugnis rauszubekommen. Und das Arbeitszeugnis ist damit eine Ergänzung zu einem Lebenslauf, der natürlich immer von einem Bewerber selbst geschrieben wird, aber damit nochmal so eine offizielle Bestätigung über die Arbeitszeiten, über die Dauer eines Beschäftigungsverhältnisses, über die Position in einem Unternehmen und aber auch die Tätigkeiten und Aufgabenbereiche.
Bernd Slakhuis, Karrierecoach zum Sinn und Unsinn von Arbeitszeugnissen und möglichen neuen Modellen, die sich aber erst noch durchsetzen müssen. Vielen Dank dafür. Und wer mit diesem Zeugnis die Bewerbung für den nächsten Job erstellt, der muss auch meist ein Anschreiben formulieren. Noch jedenfalls, denn immer mehr Unternehmen verzichten auch darauf. Die Deutsche Bahn zum Beispiel, die macht nach eigenen Aussagen sehr gute Erfahrungen damit, seit ihr Verfahren gerade vereinfacht und bittet seit Oktober um Online-Bewerbungen ohne Anschreiben, jedenfalls für Ausbildungen und duale Studiengänge. Und siehe da, seitdem gibt es auch mehr mögliche Kandidaten. Die Bahn sagt, sie hat seitdem 10% mehr Bewerbungen auf dem Tisch liegen. Mehr Jobs als Bewerber, es fehlt an Fachkräften. Das ist eine Ausgangslage, die nicht nur wir hier in Deutschland haben.
Campus und Karriere. International.
Auch in Kenia, Ostafrika, fehlt das gut ausgebildete Personal, etwa bei den Elektrikern oder Schreinern, also den handwerklichen Berufen. Denn auch in Kenia gilt der Hochschulabschluss als Nonplusultra. Viele junge Kenianer wollen unbedingt zur Uni und wer immer sich die teuren Gebühren irgendwie leisten kann, studiert. Allerdings bleiben die Absolventen am Ende oft ohne Job. Das soll sich jetzt ändern. Kenia versucht, die Akademisierungswelle zu stoppen und mehr Schülerinnen und Schüler fürs Handwerk zu begeistern. Wie das funktioniert, hat sich Bettina Rühl angeschaut.
Maureen Obile hockt auf dem Boden, räumt sorgfältig das Werkzeug ein. Nacheinander legt sie Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Drehmomentschlüssel und Nüsse in die Werkzeugkiste zurück. Die 21-jährige Kenianerin macht seit 3 Monaten eine Ausbildung zur Kfz-Mechanikerin. Der sorgfältige Umgang mit dem Werkzeug gehört dazu. Das war schon immer mein Traum. Mein Onkel hatte eine Autowerkstatt. Manchmal habe ich ihn dahin begleitet. So entstand mein Wunsch, eines Tages auch Automechanikerin zu sein. Maureen lernt in einem privaten Ausbildungszentrum, dem katholischen San Quisito Berufsbildungszentrum in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Von Maureens Berufswunsch waren ihre Eltern zunächst enttäuscht, weil sie nicht studieren wollte. Aber jetzt sind sie stolz. Sehr stolz sogar. Vor allem darauf, dass ich als Frau Mechanikerin werde.
There was a wrong impression.
Die Leute hatten lange eine falsche Vorstellung von einer Berufsausbildung. In Kenia wollten alle an die Universität. Sie dachten, eine Berufsausbildung ist nur etwas für schlechte Schüler und solche, die gescheitert sind. George Kiebe leitet das katholische Ausbildungsinstitut San Quisito. Jahrelang hatte er Mühe, die Kurse vollzukriegen. Das Institut bietet Ausbildungen von Catering bis Informationstechnologie. Inzwischen hat sich das gründlich geändert. San Quisito kriegt viel mehr Bewerbungen, als es Ausbildungsplätze hat. Einige Universitäten in Kenia mussten inzwischen schon schließen, weil sie keine Studierenden hatten. Die Regierung hat mittlerweile auch gemerkt, dass es in Kenia zu wenig Handwerker gibt, weil alle studieren wollen. Und denkt um, will die Berufsausbildung grundlegend reformieren und fördern. Denn nach dem Ende des Studiums fanden viele junge Akademiker keinen Job. Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit unter jungen Kenianerinnen und Kenianern hoch. Fast 40% von ihnen verdienen kein Geld, darunter auch viele Universitätsabsolventen. Jedes Jahr kommt fast 1 Million junge Menschen zusätzlich auf den Arbeitsmarkt. Einige haben eine Berufsausbildung, andere kommen von der Universität. Aber die meisten kommen ohne jede Qualifikation auf den Arbeitsmarkt oder sind bestenfalls angelernt. Deshalb ist es für viele so schwer, eine Arbeit zu finden, von der sie leben können. Kipkirui Langat leitet die kenianische Berufsbildungsbehörde und sieht sich vor einer Herkulesaufgabe. Die kenianische Regierung will die Berufsausbildung im Vergleich zur Universität attraktiver machen und sie zweitens grundlegend reformieren, damit sie besser wird. Künftig sollen sich die Ausbildungspläne viel enger am Bedarf der Industrie orientieren. Maureen Odile ist inzwischen damit beschäftigt, einen Zylinderkopf aufzuschrauben. Ein paar andere Lehrlinge gucken ihr zu. Fast alle sind Frauen. 30 von 40 Kfz-Lehrlingen in ihrem Jahrgang sind Frauen. Denn das Unternehmen, das die Ausbildung in San Quisito fördert, legt Wert auf Genderfragen. Das sei vorbildlich, findet Maureen und hat den Eindruck, dass auch die Inhalte ihrer Lehre auf dem neuesten Stand sind. Ich bin zuversichtlich, dass ich eines Tages eine gute Mechanikerin sein werde. Also, dass ich das Problem erkennen werde, wenn mir jemand ein Auto zum Reparieren bringt und dass ich es auch lösen kann.
Noten lesen können blinde Menschen mit den Händen. Klar, es gibt ja auch die Brailleschrift, also die Blindenschrift. Beim Dirigieren eines Chores wird es schon etwas komplizierter, aber auch das ist möglich und lässt sich lernen. Das ist die Botschaft des Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf. Er will Betroffenen Mut machen, ihre Leidenschaft für Klänge und Melodien nicht nur als Hobby zu nutzen, sondern sich zu professionalisieren. Welche Möglichkeiten es tatsächlich gibt, um Musik zum Beruf zu machen? Dietrich Mohr hat sich einen Überblick verschafft.
Das ist der Schlüssel.
Ja.
Okay. Und den fassen wir so an, dass du mit dem Daumen, dass der hier lang am Schlüssel dran liegt.
Okay.
Und der wird hinten fest umklammert.
Okay.
Ich werde am Anfang mal deine Hand ein bisschen mitführen.
Ja. Ja.
Okay. Das ist unser Ton. Der ist verstimmt, wie du hörst.
Ja.
Martin Rembeck ist Klavierlehrer, gelernter Klavierstimmer und fast vollständig blind.
Wow, wow, wow. Ne? Macht ja so eine komische Schwebung. Und jetzt machen wir diese. Schon drüber. Ziehen von unten wieder ran. Ja, ungefähr das.
Ja.
Siehst du, das hat getroffen. Okay?
Ja? Tara ist ebenfalls blind. Für sie ist es nicht der erste Annäherungsversuch an den Beruf des Klavierstimmers.
Also ich habe schon mal Praktikum bei einem Klavierbauer gemacht und da habe ich mal versucht, zwei Töne zu stimmen und das lief jetzt nicht so gut. Also ich habe zumindest immer Angst, dass ich dann das irgendwie falsch höre, dass ich denke, das ist sauber und dann ist es doch nicht sauber.
So recht traute sie sich nicht, da wirklich dran zu bleiben. Dabei verfügen gerade Blinde oft über ein für den Beruf des Klavierstimmers besonders gut geeignetes Gehör, erläutert Martin Rembeck.
Klavierstimmer, der Klavierstimmerberuf war mal eine Domäne für Blinde. Ein absolutes Gehör, was ja Blinde ganz häufig haben, ist dafür nicht notwendig. Wir brauchen das sogenannte Schwebungshören. Das ist das Hören, was entsteht, wenn zwei Töne ganz nah aneinander sind und dadurch eine Schwebung sozusagen hörbar wird. Und die soll ausgeglichen werden.
Klavierstimmer als Beruf, das könnte also für Blinde oder Sehbehinderte eigentlich eine gute Chance sein, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Allerdings wird schon seit Jahren in Deutschland kein blinder Klavierstimmer mehr offiziell ausgebildet. Insgesamt sei es für sehbeeinträchtigte Menschen in letzter Zeit nicht einfacher geworden, den Weg zum Berufsmusiker einzuschlagen, meint Gabriele Firsching vom Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf, kurz DVBS.
Die Hauptprobleme sind vor allem die Vorurteile, die halt in der Gesellschaft noch vorhanden sind. Ja, ein Blinder, was ein Blinder soll Musik als Beruf ergreifen können, das ist also bei vielen Menschen noch oder wieder, muss man leider sagen, sehr weit verbreitet.
Hinzu kommen ganz reale Barrieren. Das Dirigieren von Chören und Orchestern zum Beispiel ist schwierig. Es fehlt der visuelle Kontakt. Und auch die Kommunikation blinder Musiklehrer mit sehenden Schülern ist kompliziert. Aber es gibt Lösungen, auch für Berufe wie Kirchenmusiker, Tontechniker oder Musikpädagoge. Allein schon der Zugriff auf Noten in Blindenschrift ist manchmal noch sehr mühsam. Gerade dabei erleichtere aber moderne Computertechnik inzwischen vieles, erläutert Michael Kuhlmann vom DVBS. Voraussetzung dafür sei, dass die Software Blinden überhaupt einen Zugang zum Computer ermögliche.
Wenn es gut funktioniert, also sprich, wenn die Software bedienbar ist, dann ist die Digitalisierung eine Bereicherung, weil es zum Beispiel nie so einfach war, wie heutzutage sich Blindennotenschrift zu beschaffen. Mittlerweile ist es computergestützt, fast ohne sehende Hilfe, unter bestimmten Voraussetzungen möglich, sich Noten zu übertragen, was früher nicht der Fall war.
Vor allem die Blindenschrift, speziell das Erlernen der blinden Notenschrift, sei ein ganz heikles Thema, so Michael Kuhlmann weiter. Stichwort Inklusion an den Schulen. Für musikbegabte, blinde oder sehbehinderte Schülerinnen und Schüler manchmal ein Problem.
Die Inklusion kann das Risiko bergen, dass bestimmte Primärtechniken wie Blindenschrift nicht oder unzureichend vermittelt werden und dass dadurch musikalisch begabte Schüler einfach, ich sag mal, hinten runterfallen.
Der Workshop in Hannover war eine Art erster Test, so Organisator Michael Kuhlmann. Er könne sich gut vorstellen, ähnliche Veranstaltungen als Erfahrungsaustausch und Orientierungshilfe für Blinde und Sehbehinderte künftig regelmäßig anzubieten.
Uns ist es wichtig, eben auch nachfolgend den jetzt jungen Generationen, die vor der Berufswahl stehen, zu vermitteln. Man kann wirklich in unterschiedlichen Musikerberufen arbeiten und dort auch ein sehr erfülltes Berufsleben haben und auch ein auskömmliches.
Trotz Handicaps mitten im Berufsleben stehen. Wie das im Bereich Musik funktioniert, haben wir jetzt gerade gehört. Und wir werden am Mittwoch hier bei Campus und Karriere auf weitere Möglichkeiten schauen. Der Vorwurf gegen US-Sänger Michael Jackson lautet nicht zum ersten Mal Kindesmissbrauch. Fast 10 Jahre nach seinem Tod strahlt der Sender HBO gerade eine Dokumentation dazu aus. Ein Thema gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop. Das war Campus und Karriere. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Stefanie Gebert. Schönen Tag noch.